Schönen guten Abend, verehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde. Ich werde versuchen, über die Mediatisierung zu Ihnen zu sprechen. Das ist ein Wort, das eigentlich aus dem Französischen kommt, das bei uns nicht so gebräuchlich ist. Aber mir scheint es der Hauptfaktor unseres Lebens überhaupt zu sein, wenn wir uns darüber einigen können. Ich glaube, es ist der Fall. Und letztes Jahr stand ich mal hier und habe während eines kurzen Vortrages, da waren Performances zu sehen, nachher gesagt, die Zeit seit dem Zweiten Weltkrieg wurde, dieses Gebäude wurde von vier Säulen getragen. Und die vier Säulen seien die Atombombe, der Computer, die Satelliten und die Massenmedien. Und selbstverständlich, wenn man ein Jahr später am selben Ort steht, hat man hoffentlich weiter sich Gedanken gemacht. Und es kam etwas dazu, von dem ich nicht gedacht hätte, dass es so bedeutend ist. Es ist nämlich die Bio- oder Gentechnologie, die im Moment ja unglaublich stark betrieben wird und wahrscheinlich auch sehr gefahrvoll ist. Also hätte ich jetzt eine kleine Formel. Und diese kleine Formel heißt A zu B zu C, wie C zu S und M. A ist die Atombombe. Sie wurde 1945 zum ersten Mal detoniert und sie kann also die ganze Erde kaputt machen. Sie kann alles vernichten. Sie kann das Raumschiff Erde, wie man heute sagen kann, bereits, weil wir ja global vernetzt sind, dieses kleine Raumschiff kann sie total zerstören, das wir nicht mehr leben können. Dann B, eben die biogenetische Revolution, die machen kann, dass es uns gar nicht mehr braucht, dass wir uns fortpflanzen können. Diese beiden werden bereits schon über C vermittelt und C ist der Computer. Der Computer ist ja das Allerweltsgerät heute. In ihn setzen wir die größten Hoffnungen, alle kaufen sich diese Dinge. Ich habe natürlich nichts gegen den Computer, aber an ihm wird erst alles berechenbar, was man braucht für all diese komplizierten Operationen, zum Beispiel eben auch für die Atombombe, für die Satelliten, für die Medien etc. Der Computer ist ein perfektes Speichergerät. Aber natürlich braucht er ein Programm. Und dieses Programm ist immer auch eine Vorschrift. Das Wort Gottes, also das vorher die 10 Gebote waren zum Beispiel, das ist jetzt das Programm des Computers oder das Programm des Fernsehens natürlich. Dann, C vermittelt wiederum weiter zu S, zu den Satelliten und zu M. Das könnte man natürlich zuerst missverstehen als Sadomaso, so meine ich es nicht unbedingt gerade, aber S sind die Satelliten, 1957 zum ersten Mal mit dem Sputnik in orbitale Umlaufbahn gebracht. Die Satelliten machen, dass wir im orbitalen Zeitalter drin leben und im Moment, wo vom Orbit her alles übersehbar wird, schrumpft eben wiederum die Erde, wie ich vorher gesagt habe, zum Raumschiff Erde und wir sind in einer globalen Situation, wir sind alle voneinander abhängig geworden, ob wir wollen oder nicht. Berührt es uns, was in Südafrika vor sich geht oder in China überall, nicht wahr? Das ist eben Vernetzung, es ist instantane Information. Im Moment müssen wir alles miterleiden, eigentlich auf der ganzen Welt, natürlich bewusstseinsmäßig. Sonst würden wir vor lauter Schmerzen wahrscheinlich elendlich und zusammenziehen und sterben müssen im Moment. Also das läuft alles durch, wie durch eine Mauer hindurch ab. Und M, das ist etwas, an das man eben fast nie denkt und wovon ich glaube, weil es so nahe an uns dran ist, dass es das Wichtigste ist. Es ist auch das Moment, das uns unbewusst berührt. Das sind eben die Medien oder besser gesagt, weil die Medien nur prozessual für uns rezipierbar sind. Es ist die Mediatisierung. Also, hätten wir hier mal eine kurze Formel, die natürlich erweitert werden muss, das ist klar, im Laufe der Zeit dann. Aber das wäre mal ein kleines Gerede. Ich möchte jetzt mal vorgehen so, dass ich sage, dass die Mediatisierung bewirkt, dass seit dem Zweiten Weltkrieg das ganze Leben ästhetisiert ist. Und mit Ästhetik meine ich natürlich im selben Moment auch die Anästhesie. Also wir nehmen zwar wahr, also Ästhetik heißt eigentlich nichts anderes als visuelle und so weiter Wahrnehmung und Ästhetik und Erkenntnis, nicht wahr? Also das war ja für Kant das große Problem in der Kritik der Urteilskraft, dass er noch sagte, die Ästhetik, darauf kann man sich nicht verlassen, weil das ja individuell sei. Natürlich ist sie individuell, wir erleben aber schließlich auch nur individuell. Und da wir keinen gemeinschaftlichen Kontext mehr haben, sind wir total auf uns zurückgeworfen. Somit wird also die Ästhetik das einzig verbindliche Element für uns alle und nicht mehr wie bisher zum Beispiel mit einer literaren Wahrheitssuche die Philosophie. Man kann also sagen, mit dem Zweiten Weltkrieg hat die Philosophie aufgehört, denn ein verbindliches Wahrheitsgebäude durch eine einzige Person konstruieren, kann es gar nicht mehr geben. Die Welt ist ja viel zu komplex geworden. Wir hängen alle voneinander ab. Wir interagieren miteinander. Wir sind aufeinander angewiesen. Und selbst wenn ich denke, dann denke ich immer nur über die anderen, mit den anderen und durch die anderen. Das wäre der Beweis jetzt hier. Sobald ich etwas zu sagen habe, muss ja jemand etwas hören. Also das ist dann Interaktion. Ich würde sagen, auf einer einfachen Stufe. Wir werden am Ende des Vortrags dann noch sehen, wie das dann auch komplexer sein kann. Wenn also alles Ästhetik ist, meine These, und wenn die Ästhetik durch die Mediatisierung primär zustande kommt, dann ist eben die Anästhetik oder die Anästhesie die schwarze oder die Kehrseite der Medaille. Und es ist ganz interessant, dass das erste Medium, das gemacht hat, dass zwischen uns und die Welt ein Filter tritt, eine Optik und vor allem eine einäugige, ein Zyklopenauge, das war die Fotografie. Die Fotografie wurde vor gut 150 Jahren erfunden und hat den Siegeszug angetreten bis heute, kann man ruhig sagen. Wir sind erst jemand, wenn wir Fotografierte sind, das beweist schon allein der Pass und das Passfoto. Praktisch zur selben Zeit, wo die Fotografie erfunden worden ist, wo ich also auf irgendeinem Blatt Papier via chemisch-technische Prozesse irgendetwas sehen können, was quasi als Abklatsch oder Schattenfängerei der Natur oder der Realität gelten kann. Im selben Moment, wo also ein Mensch, kaum ist die Fotografie gemacht, zur Mumie werden kann, das ist nämlich ein Mumifizierungsprozess, die alten Ägypter brauchen noch viel umständlichere Technologien, um jemanden zu mumifizieren, nicht wahr? Im selben Moment wird auch die Äthernarkose entdeckt. Und zwar war das die Äther vorher noch Lachgas. Und das heißt nichts anderes, als dass wir unbewusst werden können, wir empfinden keinen Schmerz mehr. Und dasselbe ist ja auch auf einer Fotografie der Fall. Wenn wir das jetzt anwenden würden auf das Fernsehen zum Beispiel, dann sehen wir, dass das einfach eine noch raffiniertere Methode ist. Aber da kommen wir jetzt im Laufe der Zeit darauf zu sprechen. Jetzt möchte ich sagen, seit dem Zweiten Weltkrieg haben wir eine neue Zeit. Wir haben leider noch keinen gescheiten Namen dafür in der Wissenschaft. In letzter Zeit ist ein Wort ein bisschen sehr oft gebraucht worden, dass es einem fast so ein bisschen nicht mehr so leicht über die Lippen kommt, dass eben die Postmoderne. Mein Vorschlag ist, wenn man diesen Terminus überhaupt gebrauchen will, dass man ihn als einfach die Epoche nach der Moderne nimmt. Und nicht etwa wie Jean-François Lyotard, der das ein bisschen mit Girlanden macht, der sagt, es muss zuerst etwas postmodern sein, um dann modern sein zu können. Also die Postmoderne ist für mich einfach eine neue Epoche und in Ermangelung eines besseren Begriffes nennen wir die mal so. Was ist der Unterschied zu vorhergehenden Zeiten? Wir wissen, es gibt die sogenannten vier Revolutionen in der Entwicklung der Menschheitsgeschichte und die sind alle eigentlich in verhältnismäßig kurzer Zeit passiert oder anzusetzen, nämlich zunächst einmal die Sesshaftwerdung, also Ackerbau und Viehzucht, ganz bestimmt. Das war ungefähr vor 12.000 Jahren, so. Das sind Übergangszeiten natürlich in verschiedenen Ländern auch, dann viel später. Dann ist es bestimmt die monotheistische Religion. Es gibt drei monotheistische Religionen, die sind heute noch so wirksam, dass man nicht denken kann, wie wirksam sie überhaupt sind, nämlich das Judentum, das Christentum und der Islam. Und Monotheismus heißt natürlich die Konzentration der Vielgötterei oder der Beseelung der Natur, des Animismus und so weiter. Darüber möchte ich heute jetzt nicht allzu lange sprechen, das würde viel zu weit führen, aber das heißt, das zur Konzentration auf einen Gott hin. Und derjenige ist der Allmächtige. Und wenn man den Gott natürlich heute irgendwo suchen will, wo steckt er? Ja, selbstverständlich in einem Satelliten, der uns bewacht und beobachtet und uns die Nachrichten gibt und all das nicht mehr. Also der Orbit ist zu einem, man müsste fast sagen, bis in Trillionen Gottesbeweis geworden. Das ist jetzt ein bisschen eine verschiedene These, aber Sie müssen nicht alles nur ernst nehmen, was ich hier erzähle, sondern als Vorschlag selber weiterzudenken. Ich möchte also mehr anregen auch und bewege mich natürlich ab und zu so auf Terrain, das nicht unbedingt abgesichert ist, aber es gibt ja bekanntlich nichts Langweiligeres als je nachdem einen Wissenschaftsbetrieb, von dem wir alle nur zu sehr genug haben, glaube ich. Also, wenn wir die Zeit jetzt als die nächste Stufe dann nehmen wollen, nach der ersten und zweiten Revolution, so war die dritte, war ganz bestimmt die industrielle Revolution. Oder man könnte dann noch etwas einschalten, also man kann verschiedene Stufen machen, das würde alles zu komplex. Aber die Revolution hat gemacht, dass mit der Dampfmaschine, dass mit der Eisenbahn, mit all diesen industriellen charakteristischen Errungenschaften, nicht, weil ein neues Zeitalter angebrochen ist, das aber mit dem Zweiten Weltkrieg sein Ende fand. Und jetzt sind wir eben in der Postmoderne, die von der Elektronik her bestimmt wird und von ganz anderen Gesetzen her geleitet ist, ganz bestimmt. Wie sieht es aus in der Postmoderne? Was haben wir für charakteristische Äußerungen zum Beispiel in dieser Zeit? Natürlich können wir das an keiner Uni nirgendwo lernen, denn das ist scheinbar zu nah. Aber das ist ja auch eine Technik, damit wir nicht selber zu uns finden und Erkenntnis zu etwas erlangen können, wo wir es nämlich eigentlich auch könnten, selbstverständlich. Also die 40er und die 50er Jahre, was war da charakteristisch? Natürlich die Nachkriegszeit, aber immerhin der Computer, dann die Atombombe und die Satelliten sind das Resultat dieser Zeit. Die 50er Jahre, kann man sagen, haben ein Symbol und dieses Symbol ist komischerweise so etwas harmloses wie ein Tisch, nämlich der Nierentisch. Man kann also ruhig sagen, die 50er Jahre, wenn man die irgendwie charakterisieren will, das ist das Nierentisch-Jahrzehnt. Und jetzt muss ich noch mal kurz einen Einschub machen, damit wir verstehen, warum ich jetzt von Jahrzehnten spreche. Nämlich, es gab in der Menschheitsgeschichte immer gewisse stilistische Epochen. Wir sprechen von alten Griechen, alten Ägyptern von mir aus, dann vom Mittelalter, von der Neuzeit. Und in der Neuzeit können wir bereits schon sagen, aha, da gibt es die Renaissance. Nach der Renaissance gibt es den Barock. Das waren noch Stile, die sich während einer langen Zeit entwickelt haben, also sicher 200, 300 Jahre lang zum Beispiel, die Romanik vorher. Wie sieht denn das aus etwa seit der industriellen Revolution? Da wird es schon viel hektischer. Deshalb würde ich sagen, das waren die großen Stile vorher, dann kommen die kleinen Stile. Die kleinen Stile heißen dann zum Beispiel Romantik oder Realismus, oder Impressionismus, je nachdem von welcher Seite man her das betrachtet, oder Jugendstil oder Art Deco. Meine These wäre, Art Deco vor dem Zweiten Weltkrieg war der letzte Stil, kleine Stil, in dem alles noch einheitlich gestaltet werden konnte. Das ist auch ein Beweis noch, dass das noch im industriellen Zeitalter, dass noch nicht die Elektronik so kannte, dass das dafür eben noch in dieser Zeit noch möglich war überhaupt. Aber seit dem elektronischen Zeitalter ist das eben nicht mehr möglich, darum müssen wir uns mit diesen Jahrzehntebegriffen behelfsmäßig herumschlagen. Und deshalb sage ich also die 50er Jahre, dann Nierentisch als Vorschlag. Was waren es in den 60er Jahren? In den 60er Jahren waren es auf jeden Fall die Studentenbewegung, typischer Ausdruck auch der Befreiung des Sexus etc., was vielleicht keine Befreiung war, wer weiß. Es waren die Blumenkinder, 60er Jahre, der Mini-Rock vielleicht. Ja? Was waren es denn die 70er Jahre und was waren es in den 80er Jahren? Da wird es schon viel schwieriger zu sagen. Ich würde mich jetzt wieder aufs Glatteis bewegen und wiederum erwähnen, dass Sie mir ja nicht glauben müssen, sondern nur, dass es ein Vorschlag ist. Die 70er Jahre, da ist das typische Ausdrucksmerkmal für mich die Sicherheitsnadel des Punk, nicht wahr? Das war doch das Einzige, was einen noch wirklich, also plötzlich hört man No Future, es gibt keine Zukunft mehr. Und was ist es denn in den 80er Jahren, wäre die Frage. Die rhetorische. Es ist wahrscheinlich der Pariser, hat man mir gesagt. Ich würde noch lieber sagen, es ist die Einwegspritze des Heroinsüchtigen. Jetzt hat nämlich die Gesellschaft in der Elektronisierung drin, in der Mediatisierung, nicht wahr, die Opfer, die sie selber an ihrem Busen gezüchtet hat, die natürlich diffamiert werden, aber eigentlich nichts anderes sind als effektiv diejenigen, die es jetzt halt getroffen hat, innerhalb einer auch Entkörperlichung des Lebens. Das heißt, wenn die einen alle vor dem Fernsehapparat hocken und sich bestrahlen lassen, das ist ja nichts anderes als eine Kathodenstrahlröhre, die uns anstrahlt und, sagen wir, lichtmäßig zu Tätowierten macht, danach sind es halt die anderen, die sich total isoliert nur noch in ihrem eigenen Weltbild, also dass dann nachher recht einfach wird, dass sie in der Sucht nicht wahr endlos selbst reproduzieren und somit praktisch nichts anderes als die dunkle Seite der Erleuchtung des Fernsehers sind. Das Angestelltsein, dann sind die halt abgestellt oder umgekehrt gesehen nicht mehr. Also das wäre jetzt mal ein Versuch, nur mit ganz wenigen Gedanken diese Problematik der Rhythmisierung und der Symbolisierung von ein paar Jahrzehnten zu gestalten. Es wäre meine These, also wie ich ganz am Anfang gesagt habe, dass C, C, der Computer in dieser Formel ist C, das hohe C, dass dieses C alles verbindet, über das werden all diese Netze wiederum verflochten und geschalten und der Computer wird an einem Monitor abgelesen, also einem Interface, wie wir das bezeichnen wollen. Und mir scheint nun, dass wir eben nicht mehr im Spiegelstadium, wie das Macron sagte, wo wir uns gemütlich im Spiegel anschauen konnten und sagen, aha, hier ist meine Falte mehr oder sowas. Also wir können uns nicht mehr einfach im Spiegelstadium bewegen, das war alles die vormediale Zeit, sondern jetzt sind wir im Monitorstadium drin. Und das Monitorstadium ist natürlich eine Komplexifizierung dazu. Das ist es. Im Spiegel wussten wir noch, aha, da ist die Umwelt, hier stehe ich vor dem Spiegel, also sehe ich da den Stuhl, meinen Körper und so weiter. Aber wie ist denn das im Monitorstadium? Da braucht es gar keinen Spiegel mehr, wir haben also kein Double mehr in dem Sinn, sondern wir haben den Klon. Und das geht wieder perfekt parallel zu der biogenetischen Revolution und was da alles passiert, wir können ja klonieren, nicht wahr? Also jetzt, der Klon ist, was ist der Klon? Die endlose Reproduktion desselben. Also anstatt, dass ich dann im Spiegel immer ein anderes Gesicht sehe, das vielleicht mal traurig, mal glücklich ist, etc., sehe ich, das Moment, wo ich den abnehme, endlos reproduziert über X-Bildschirme zum Beispiel. Deshalb das Monitorstadium und weshalb ist das dermaßen dominant geworden? Mir scheint eben, weil der Monitor vier Varianten hat. Die erste und die beliebteste Variante ist der Monitor als sogenanntes Fenster zur Welt. Die Wände sind eingestürzt, wir sind mit der ganzen Welt im Moment verbunden. Das ist eben Fernsehen. Fernsehen ist natürlich ein Programm, wie ich vorher schon gesagt habe. Dieses Programm ist eine Vorschrift und die Vorschrift ist das, was allen so mehr oder weniger halt gefällt oder was eine Nation verbindet. Das läuft heute alles am Altar des Fernsehens ab. Es ist tatsächlich so. Also ist das der einflussreichste Monitor. Aber der zweite Monitor, der genau gleich aussieht, nur wo ein anderes Programm läuft, ist natürlich die viel wahrere Seite des Monitors des Fernsehers. Das ist nämlich das Überwachungsfernsehen. Und dieser Monitor ist ja immer mit einer Kamera direkt geschalten und überwacht uns heute schon überall. Man muss nur in Bern auf dem Bundesplatz mal laufen oder an der Bank vorbei, dann sieht man überall so möglichst gut kaschiert, ne? Diese Videokameras, die allzeit auf alles zoomen können und schauen können. Und ich meine, jede Videokamera sieht genauso viel, ist so hochauflösend wie heute ein Satellit, der meinen Schuh aufnehmen kann. Das wissen wir. Also das ist perfektes Monitoring und wir wissen, dass Monitor aus dem Amerikanischen kommt und nichts anderes heißt als überwachen. Dann die dritte Funktion des Monitors ist diejenige, dass ich selber ein Video aufnehmen kann, machen kann und abspielen kann am Rekorder, das ist klar. Aber das wird ja verhältnismäßig wenig geübt, weil wir uns auf die Informationssendungen oder überhaupt auf die Information, die via TV kommt, eingeübt haben und eigentlich keine Chancen haben, ihn selber zu Sendern zu werden, sondern nur empfangen können dort, so bleibt das natürlich eine wahnsinnig kleine Angelegenheit, diese Art von Monitoring und die dritte eben der Computer, wie ich vorher erwähnt habe. Jetzt, was ist eigentlich das Typische an diesem Monitor? Ich glaube, es ist die absolute Planheit der Fläche, das Glas, das immer abstoßend ist, letzten Endes, und der große Vorläufer des Glases, des Monitors, ist natürlich nichts anderes als das Schaufenster. Das Schaufenster ist ja auch erst in der Renaissance eigentlich aufgekommen, wurde dann immer mehr verfeinert, und ist heute genau die Schranke, wo zwischen dem begehrten Objekt, das mir überall via Werbung nicht mehr angepriesen wird, und mir selber, der ich es möchte, eben eine Grenze zieht. Das ist also eine Grenzziehung Glas. Und Glas ist natürlich kulturgeschichtlich sehr interessant. Es ist auch immer irgendwo im Zusammenhang mit Gold. Und Gold, wissen wir auch, ist ein fader Glanz, ein fader Schein. Und der TV-Apparat scheint ja auch nicht wahr. Da sähe man plötzlich sehr viele, allein vom Material her, sehr viele Parallelen und könnte diese Theorie, die ich da aufbaue, immer besser fundieren. Aber ich kann mich nicht zu sehr an solchen Einzelheiten jetzt hier an diesem weiterspinnen. Ich möchte Ihnen nur mal zeigen, dass also die Fläche, die am Monitor die Grenze darstellt zwischen Sender und Empfänger letzten Endes. Dass diese Grenze eine ganz andere ist, als was wir in der vorhergehenden Zeit, von der vorhergehenden Zeit kannten, von der Renaissance her. Und wie sieht das jetzt zum Beispiel aus? Ich habe mich schon oft danach erkundigt, wo zum ersten Mal diese Wände aufgetreten sind oder gebraucht worden sind, die sich die Werbefotografen brauchen, wenn nämlich eine Wand nach unten abgerundet wird und auch die Ecken rund sind. Das ist natürlich der Trick, damit ich jemanden aufnehmen kann und dann den Hintergrund anders einspielen kann. Das ist irgendwann mal, muss das in den 40er Jahren passiert sein. Es gibt leider keine Geschichte solcher Dinge, das wären nämlich die allerwichtigsten, glaube ich. Und heute sehe ich in der Zeit, im Zeitmagazin, so ein Foto. Und das ist natürlich haargenau dasselbe, nicht wahr? Das ist eine Wand, auf die ich nicht mehr klettern kann. Und das da hier ist die Abschrankung eines Atomwiederaufbereitungswerks, nicht wahr? Seht ihr, man muss es nicht so genau sehen. Es ist einfach auch eine schräge Ebene, dann kommt eine Mauer und drüber ist wieder Stacheldraht, nicht wahr? Das da hier zeigt, dass wir heute nicht mehr in einer Renaissance-Perspektive drin leben, sondern in der Planheit der Fläche, die nur noch aus Schichtungen besteht, aus Partikeln und aus Strahlung primär am Monitor. Wie sah das vorher aus im Hotelzimmer? Habe ich gerade kurz in so einem Luxusjournal gelesen, geblättert und dann sehe ich dieses Bild. Das hat mir natürlich gerade in den Kram gepasst im Vergleich zu dem da hier, das ist Raphael, kennen wir alle. Die Heirat von Maria, da wird der Ring gewechselt, um den Ring geht es eigentlich auf dem Bild. Ich kann da jetzt aber keine Inhaltsanalyse von machen. Aber was sehen wir hier? Ihr habt euch das jetzt vielleicht kurz mal eingeprägt. Wir sehen hier eine ganz andere Welt, nämlich wir sehen eine Welt, in die man hinaussieht. Damals hatte man noch ein Weltbild und man konnte die Welt sich noch erobern oder untertan machen. Das hat natürlich gerade zu der Zeit auch begonnen. Christoph Kolumbus, nicht wahr, Amerika entdeckt und so weiter. Das ist die Renaissance-Perspektive und die kennt eben noch einen Vordergrund, einen Mittelgrund und einen Hintergrund. Aber wie sieht das aus in der Welt der Planheit der Fläche, der perfekten Gestaltung der Oberfläche? Da haben wir eben nur noch Schichtungen. Und das beste Beispiel, das ich dafür erwähnen kann, ist im Grunde genommen die Polaroid-Fotografie. Nämlich am allerbesten sieht man es bei der SX-70-Kamera von Edwin Land. Das hat er schließlich schon Ende 40er Jahre entwickelt, dieses Prinzip. Wo nämlich die Emulsionen nahtlos ineinander übergehen und eine perfekt glänzende Fläche entsteht. Und das ist ja das Prinzip heute von allem. Ob ich eine Coca-Cola-Werbung ansehe oder in ein Kino gehe oder am Fernsehapparat hocke, ich habe immer nur perfekte Oberflächen von mir. Das heißt, die Reduktion von Dreidimensionalität und auch nicht, auch wenn ich die Suggestion von Dreidimensionalität natürlich habe, aber immer an einer planen Fläche. Und diese plane Fläche nun zu dekodieren, ist etwas sehr Schwieriges, weil sich die Macht dahinter versteckt. Natürlich gibt es hinter der Oberfläche noch eine Tiefe, aber die Tiefe ist dermaßen raffiniert geworden, es ist üblicherweise die Macht, es können auch andere Faktoren sein, die Macht verbirgt sich hinter der absolut perfekt nahtlos verschweißten Oberfläche. Das ist es ja. Und deshalb seht ihr auch nie, weder auf einem Bahnhof noch an der Straße oder wo auch immer ein Monitor steht, dass ein Monitor zertrümmert worden ist, zum Beispiel von Anarchos. Aber die ältere Variante, das Schaufenster, wird immer zertrümmert werden. Das wäre ein Beweis für meine Seite. Das könnte man jetzt natürlich psychoanalytisch aufrollen, weiß ich was alles, politisch. Ich könnte da immer viele, viele Elemente noch anfügen, aber wie gesagt, wir müssen weitermachen. Wo landen wir also, wenn wir keinen Horizont mehr vor uns haben? Wenn wir keinen Fluchtpunkt mehr haben und keine Perspektive, das Wort gebrauchen wir ja immer noch in dem Sinne, nicht wahr? Wenn wir perspektivlos geworden sind, dann landen wir natürlich im Zeitalter des Zooms, wo wir alles vom Kleinsten bis zum Größten im Moment heranzoomen können, an die plane Oberfläche des Monitors. Und was bleibt mir dann noch übrig? Dann bleibt mir eigentlich eine neue Kreation der Welt übrig, die viel spannender wäre als das Renaissance-Zeitalter, nämlich, dass ich meinen eigenen Standpunkt definieren kann, zum ersten Mal in der Weltgeschichte, und zwar jeder. Aber den Standpunkt muss ich definieren. Das ist ein Punkt. Genau wie ein Fernsehbildschirm aus, von mir aus einer 500.000 Punkte besteht, und diese Punkte, das ist ja ein Raster, nicht wahr?
die lassen ja das Bild durch zu mir und die Zeilen werden ja von rechts oben nach links unten gejagt und zwar nicht geschwenkt. Ne? Also die Punkte, die schwarz-weiß oder farbigen Punkte, wie auch immer, die sind jetzt der Referent geworden. Das ist ja dann die allerperfekteste Oberfläche, die es noch gibt, auch die kleinste. Und wir selber sind zum Punkte geschrumpft, zum Punkt des Individuums, des Unteilbaren, des Atom. Individuum heißt auf Griechisch Atom, nicht wahr? Also dann sind wir jetzt genau an dem Punkt, wo es darum ging, dass wir uns selber definieren könnten, aber es ja meistens unterlassen, weil wir unbewusst von der Mediatisierung manipuliert werden. Und jetzt komme ich mal ein bisschen noch detaillierter auf die Medien zu sprechen. Das wäre jetzt nämlich der zweite große Strang. Die Medien, vorher habe ich schon erwähnt, die Fotografie war das erste Medium in dem Sinn. Jetzt haben wir natürlich ein Dilemma damit, ja, wie definieren wir die Medien oder was ist überhaupt ein Medium? Der erste Medienphilosoph war Marshall McLuhan, der hatte einen unglaublichen Erfolg damals in den 50er, 60er Jahren in den USA, weil er auch magische Sprüche gemacht hat, aber in den ersten Büchern war das noch nicht der Fall, man kann von ihm sehr viel lernen. Und er hat ja diesen Begriff des Mediums leider sehr verbessert. Für ihn ist natürlich alles ein Medium. Und das erste Medium, das ihn interessiert hatte, war der Steigbügel zum Pferd. Warum? Weil die Erfindung des Steigbügels ermöglicht hat, dass ich auf einem Pferd eine Rüstung tragen kann und mit einer Lanze gegen einen anderen losreiten kann. Nicht wahr? Also habe ich das erste Beschleunigungstransportmittel, mit dem ich irgendeinen Fußsoldat natürlich leicht überrumpeln konnte. Und somit wäre der Steigbügel das erste Medium gewesen zu einer beschleunigten Form der Kriegsführung. Und letzten Endes sind natürlich die ganzen Mediatisierungen auch primär für den Krieg eingesetzt worden, das wissen wir. Und somit wäre also alles zum Medium geworden. Dann ist die Schreibmaschine ein Medium, dann ist natürlich bis zur Presse und bis zu dem, was ich jetzt als Medium bezeichnen würde, also als Verkürzung der Massenmedien, dann ist alles mediatisiert. Aber wenn ich jetzt die Mediatisierung und die Massenmedien als Medien, nicht bei diesem Medienbegriff so einschränken möchte, dann nachher sind die Medien also zunächst die Fotografie, dann Film, dann Radio, dann TV. Aber heute ist es jetzt noch vertragster geworden, wir müssen da noch so und so viele andere Elemente anfügen. Wenn ich zum Beispiel im Briefkasten eine perfekte Drucksache bekomme, mit meinem Namen an mich persönlich, nicht veradressiert, mit Anrede an mich persönlich, und das war aber irgendein Konzern, von dem ich keine Ahnung habe, was der eigentlich von mir will, dann ist das natürlich der letzte Ast der perfekten Massenmedienanwendung, nicht wahr? Dass ich also total privat angesprochen werde, aber es ist überhaupt nicht im Interesse dieser Person eigentlich, mich privat anzusprechen, sondern nur mit mir ein Geschäft zu machen. Also, das ist jetzt der Moment, wo die Medien wahnsinnig verzettelt werden können, aber dennoch sind also die, auf jeden Fall Radio, Presse, Film und TV heute noch die dominierenden Massenmedien. Der Film hat die Fotografie beschleunigt. Auf je nachdem wie viele Bilder, also sicher 24 Bilder pro Sekunde, damit die Illusion entsteht, dass ich etwas Bewegtes sehe, was ich dann auch effektiv tue. Der Kinosaal wird verdunkelt, ich sehe eine Projektion auf einer Leinwand. Das ist eigentlich noch Renaissance-Ästhetik. Aber was passiert beim Fernsehen? Da komme ich wieder auf den Punkt, den ich vorher erwähnt habe, dass ich selber zum Punkt werde, da wird nämlich die Renaissance-Perspektive, guckt ihr hier nochmal, das geht weit in die Ferne irgendwo, nicht wahr? Da wird nämlich das haargenau umgekehrt, denn der Fluchtpunkt des Fernsehens bin ja ich. Nur ist es so, wie in Ray Bradburys Roman Der illustrierte Mann, dass mir diese ganzen Storys eingebrannt werden und wenn ich das Hemd öffne, sozusagen psychisch gesehen, dann beginnen all die Storys wieder zu leben, nicht wahr? Das heißt, das sind Einbrennungen unbewusster Natur, die in mir dermaßen weiterarbeiten, ohne dass ich es weiß. Und wir wissen ja, dass wir etwa 90% von allem, was wir da wahrnehmen, unbewusst wahrnehmen oder rein klischeehaft vornehmen. Dann beginnt das eben wiederum zu leben. Und was bewirkt, dass das zu leben kann? Ich glaube, es ist der Effekt. Der Effekt ist das Reizwort für alles, was mit uns wahrnehmbar heute passiert. Und wodurch wird der Effekt kreiert? Natürlich durch Design und durch Schau. Die Schau ist das heute allgemein verbindliche Element überhaupt. Also Schau heißt sehen. Wir leben in einem rein optischen Zeitalter, also primär nicht mehr. Und wir wissen auch, dass der Riesenteil von aller Information wiederum optische ist, die wir wahrnehmen. Und wenn die Schau natürlich alles mit Glitzer überdeckt, dann ist es auch klar, dass es keine Politik mehr geben kann. Drum ist selbst ein Helmut Kohl oder wie die Leute alle heißen, und Reagan war ein ganz besonders eleganter Fall, der ist natürlich nur ein besserer oder schlechterer Schaumann. Aber Politik in dem Sinne kann es natürlich gar nicht mehr geben in einer totalen Mediatisierung. Sondern es kann nur, wie ich dann zum Ende versuche zu erklären, es kann nur noch Poetik geben. Weil wir ja die Schau durchschauen müssen. Die Schau ist also immer perfekt designt und in der Schau passiert immer eine Performance. Das Interessante ist ja, dass der Begriff der Performance nicht unbedingt von den Künstlern verwendet wird. Natürlich gibt es dann auch eine Performance-Art, nicht wahr? Aber der wird heute primär in Bankerkreisen verwendet. Ich habe ein gutes Geschäft gemacht. Oder zum Beispiel in der französischen Werbung, wenn der Renault 5 eine gute Leistung erbringt, dann ist es eine Performance. Aber was heißt eigentlich Performance? Das heißt nichts anderes als ein Auftritt. Und ein Auftritt ist das, was heute die Bühne des Theaters ersetzt hat. Die Bühne, wer geht heute noch ins Theater, kann man fast sagen, natürlich gehen noch heute ins Theater, aber durch die Mediatisierung wurde das Theater, die Theaterbühne, immaterialisiert und ist überall auf der Welt möglich. Wenn irgendwo ein Terrorist ein Flugzeug entführt, dann ist dort genau die Szene und die Bühne und nirgends anders mehr, weil alles ja dorthin kommt. Und was wäre jetzt innerhalb der Performance wiederum dasjenige, was auf den Menschen die Performance darstellt, das ist das Image. Das Image ist das heute um die ganze Welt gehende Bildnis eines Menschen, der es verstanden hat, sich durch entsprechende Manipulations- und Management-Angelegenheiten hindurch so hoch zu stilisieren, dass sein oder ihr Antlitz rund um die Welt erkannt wird und als solches eben seine Wirkung tut. Und letzten Endes leben wir natürlich im Zeitalter des Images, weil wir alle via dieser Images auch wieder miteinander kommunizieren und sagen, hast du den gesehen, hast du die gesehen, aber das sind ja praktisch nie wir, nicht wahr? Sondern das sind immer nur die Images und meistens werden wir die Leute auch nicht kennen. Und ich meine, ein perfektes Beispiel für so ein Image wäre zum Beispiel die Marilyn Monroe. Und seit wann gibt es diese Art von Images? Sicher erst seit dem Star. Und der Star ist wieder, wie ich vorher gesagt habe, nichts anderes als Strahlung. Und die Strahlung wiederum korrespondiert der Atombombenstrahlung, die totale Strahlung ist, deren Folge aber wiederum natürlich die totale Dunkelheit käme. Denn die Atombombe, wissen wir, die bewirkt, also wenn die wirklich die Megatonnen platzen, nicht wahr, dass dann 3 Wochen lang durch den aufgewirbelten Staub, nicht wahr, Dreck, 3 Wochen lang kein Sonnenstrahl mehr durchdringt. Also wäre das alte Bild von Himmel und Hölle wieder richtig. Und dann sehen wir auch, dass der Star effektiv auch ein göttlicher ist, also ein Olympier im alten Griechenland hat eine Gottheit, nicht wahr? Und wir die Opfer davon, weil wir ja nur angeschlossen vor dem, sagen wir jetzt, TV als dem mächtigsten Massenmediumsinstrument sitzen und uns entsprechend arretieren müssen ja schließlich auch. Und die Strahlung bringt uns wiederum die Angestrahlten, vom Scheinwerfer nicht Angestrahlten zu uns nach Hause. Ich hoffe, das wird so halbwegs dringend, was ich hier erzähle. Es sind natürlich immer absichtvoll so ein bisschen Querverbindungen, die einen überraschen sollen auch. Aber mir scheint schon, dass es so ist. Und was ermöglicht jetzt, dass wir überhaupt global, im Moment, immer alle mit denselben Images bombardiert werden können, das ist nichts anderes als die Lichtgeschwindigkeit. Denn die Lichtgeschwindigkeit gestattet, dass wir alles, was irgendwo auf der Welt aufgenommen wird, irgendwo, wo wir halt vor einem Monitor sitzen, wiederum überhaupt sehen können. Und die Geschwindigkeit hat auch bewirkt, dass wir selbst als Reisende nicht mehr die Reise als Zeit erleben, sondern als Arretierte in 10.000 Meter Höhe zum Beispiel in einer Stunde in Wien sind, aber nicht gereist sind, sondern wir sind abgefahren und hoffen nur anzukommen, nicht wahr? Das heißt, es wird so verknappt, dass wir eigentlich nur noch ankommen, hoffentlich ankommen, nicht wahr? Und wie ich mal von jemandem sehr schön gehört habe, dass wenn der Tourist unterwegs ist, dann nachher sagt er immer, ich muss weg von. Aber er sagt nie, ich muss hinzu, nicht wahr? Also, das wäre wiederum ein Beweis, dass die Geschwindigkeit jetzt über Vehikel vom natürlich vom Eisenbahn, von Eisenbahnreise über die Autos, die heute immer noch das liebe Kind sind, nicht wahr? Bis zu den Raketen und eben bis zur Lichtgeschwindigkeit, dass das ganze Leben total verändert hat und dass wir eigentlich natürlich im Flugzeug sitzen, genauso mediatisierte sind, nämlich vom Medium Flugzeug dermaßen gedruckt, dass wir eben gar nicht mehr so richtig wissen, wo wir uns befinden, auch in einem Zwischenbereich zwischen Himmel und Erde auf jeden Fall. Jetzt, wie sähe das aus, wenn wir die ganze Mediatisierung ein bisschen anders sehen wollen? Zunächst nochmal kurzer Überblick, was heißt dann Mediatisierung negativ gesehen? Das heißt, nach meinem Dafürhalten Superästhetik. Eine Ästhetik, die eigentlich menschenfeindlich ist, die uns immer blendet, die uns auch schluckt. Das ist ein Blick, der meines Erachtens Voyeurismus ist, der pornografisch ist, der Isolation will und der faszinierend ist. Die Faszination, es ist nicht gesichert, ist etymologisch aus derselben Quelle abzuleiten wie der Faschismus. Deshalb wäre meine These, dass das Hitler-Deutschland natürlich nicht geendet hat mit dem Zweiten Weltkrieg. Er hat ja schon von Speer diese Lichtdome machen lassen zu den Reichsparteitagen, wenn da 150 Flak-Abwehrscheinwerfer in den Himmel zündeten, x Kilometer hoch, dann war das natürlich ein wahnsinnig faszinierendes Ding. Das war auch den Menschen total erdrückend. Der Mensch wurde nur noch zum Ornament, wie Backhauer sagte. Und das hat sich jetzt natürlich auf eine andere Art und Weise in die Medien eingeschlichen. Natürlich verharmlosend und verharmlost als Unterhaltung. Heute ist ja alles Unterhaltung, nicht wahr? Oder Schau, oder wie wir das jetzt noch weiter genannt haben. Also das wäre mal die eine Seite, die superästhetische. Jetzt aber können wir ja uns trotzdem in unserem Körper nicht nur aufgeben. Respektive, wir werden zwar irgendwie lädiert von diesen ganzen Mechanismen, von diesen Techniken, aber wir haben auch noch, wie ja alles heute bipolaris, also sagen wir auf jeden Fall der digitale Code oder der Strom, Plus- und Minuspol, nicht wahr? So glaube ich, gibt es zur Ästhetik, wenn wir schon in einer total ästhetisierten Welt leben, natürlich auch eine Aufspaltung, wenn die Ästhetik das einzig Vereinende überhaupt noch ist. Danach ist das der Plus- und der Minuspol. Der Pluspol wäre jetzt sozusagen die positive Welt der Medien, die aber gar nicht positiv ist, natürlich. Und der negative Pol, das wäre dann die wilde Ästhetik. Wenn man das irgendwie in Männlein, Weiblein-Begriffen ausdrücken müsste, glaube ich effektiv, dass die Faszination, all diese Sachen werden ja nur von Männern, primär ideologisch auch betrieben, also respektive haben sie dort das Sagen, das ist doch das Patriarchat, oder wie man das halt bezeichnen will. Danach wäre die andere Seite eben die weibliche Seite, das, was doch noch irgendwie mehr zum Körperlichen hin tendiert. Schließlich sind die Frauen die Mütter, wir kommen alle von den Müttern. Ich weiß, das ist ein bisschen schwierig, da müsste man jetzt weiter ausholen und das theoretisch besser untermauern. Aber die wilde Ästhetik ist immerhin die Seite der Medaille, wo wir uns wieder zu unserem Durchbruch verhelfen können. Deshalb würde ich vorschlagen, für ein anderes Verständnis der Kommunikation, dass wir zwar akzeptieren, dass die Mediatisierung ein Immaterialisierungsprozess ist, das Immaterial eben von Lyotard, aber er hat die berühmte Lasserische Formel abgewandelt von einem Ausgangspunkt, nämlich Mat. Maternité, Materio, Materiell etc. Und die Lasserische Formel der Kommunikationsformel heißt eigentlich nichts anderes, als dass irgendjemand mit irgendjemandem in Kontakt tritt, also es ist ein Sender, es ist ein Empfänger, dazwischen gibt es irgendeine Leitung, also dann irgendein Apparat und noch irgendetwas, was mitzuteilen ist. Jetzt wissen wir aber, dass Massenkommunikation natürlich nicht die Kommunikation der Massen ist, das ist ein absolut verfängliches Wort, sondern das ist die Kommunikation für die Massen. Das heißt, die Massen werden ja von der Massenkommunikation malträtiert oder gleichgemacht. Oder es ist ein Image von Masse, das existiert und so habe die Masse auszusehen. Dann muss man natürlich sagen, dass diese Art von Kommunikation nichts anderes ist als eine Einbetonierung einer Vorstellung von Kommunikation, die zu Ungunsten der Masse abläuft. Wenn ich aber effektiv Kommunikation möchte, dann müsste ich natürlich dieses Dazwischen dynamisieren, interaktiv werden lassen und danach gäbe es eben eine Kommunikation von x Individuen mit x Individuen, die auch mal zu größeren Gruppen sich natürlich zusammenschließen könnten. Und dann wäre die Mitte nicht eine einbetonierte Wand, wie heute das Programm des Fernsehens darstellt, sondern dann wäre es einfach eine Mitte, die immer verschiebbar ist in einem Hin und Her eines dialogischen Prinzips. Und dann sähe natürlich Kommunikation ganz anders aus. Und mir scheint, dass dafür ein Begriff sich sehr gut eignen würde, diese andere Qualität auszudrücken, und das ist derjenige der Intermedia. Und da sehen wir schon, das ist eigentlich auch ein alter Begriff, wie schwierig es ist, weil die Begriffe überhaupt nirgends aufgearbeitet sind. Und Intermedium wird zwar besprochen seit den 60er Jahren und ist in verschiedenen Büchern nicht in vielen versucht worden zu definieren, aber Intermedium wäre jetzt eben die Möglichkeit eines befreiten Umgangs mit den Medien, weil das heißt, die Verschmelzung zweier Medien zugunsten eines typischen, fast unverwechselbaren neuen Mediums, und das ist ein experimenteller Zustand natürlich. Es heißt aber auch, dass das Medium und der Rezipient, also ich in dem Moment mit meinem Körper, sich auf neue Art definieren kann, dass wenn ich zum Beispiel ein Foto von mir mache oder irgendjemand von sich oder einen Film etc., wenn ich mich selber einbringe, dass das natürlich eine ganz andere Sache ist, als wenn ich mir immer nur einen Star angucken muss, und zwar immer denselben, in denselben Rollen, wie es in den Massenmedien der Fall ist. Das heißt, das ist dann schon ein befreiender Umgang mit den Medien, und der wäre eben intermediär. Wenn ich das jetzt so sehe, dann müsste ich natürlich auch die Geschwindigkeit, von der wir vorher gesprochen haben, mal ein bisschen, also in der Beschleunigung wegnehmen. Dann komme ich zu einer ganz anderen Zeitökonomie und zu einer anderen Philosophie der Zeit. Denn in den Medien muss natürlich rund um die Uhr immer gesendet werden. Das heißt, was, wenn auch überhaupt nichts Sinnvolles mehr gesagt werden kann oder gesagt wird, was ja sowieso praktisch nicht mehr der Fall ist, weil alles Schau ist, weil ja nur noch gezeigt wird, dann nachher ist das eine unendliche Kette von Augenblicken, die fortschrittsmäßig sich folgen. Und das ist natürlich ein Zeitbegriff, wie ihn das Patriarchat geprägt hat. Wir wissen, dass er von früheren Zeiten, das zyklische Zeitverständnis des Matrismus hat ja ganz anders ausgesehen. Wenn ich jetzt also eine andere Zeit will und mich nicht dem Zentralismus des Programms und der Vorschrift der Mediatisierung beugen will, sondern remediär, und das wäre jetzt der Überbegriff für diesen zweiten Komplex, sondern remediär was einsetzen will, dann muss ich von Momenten sprechen. Denn ein Moment ist eine zeitliche Einheit, die nie klar definiert werden kann, weil ein Moment kann, wenn er erlebnismäßig dicht ist, eine Stunde sein, er kann eine ganze Woche als Erlebnis sein oder eine Zehntelsekunde, die mich erschüttert, nicht wahr? Aber das ist etwas ganz anderes als die Sekunden, die aufeinander im ewig gleichen Rhythmus folgen, nicht wahr? Das ist ja eine Zeitzerhackung in kleinste Einheiten, damit ja nie etwas außerhalb dieses zeitlichen Plans geschehen könnte. Und was ist das dann für eine Rezeptionsform, die ich da annehmen muss? Anstatt dass ich zentralistisch immer nur konzentriert sein muss, würde ich vorschlagen, dass wir eine konzentrische Dezentration pflegen. In dem Moment sind wir nämlich diejenigen, die uns selber unsere Information zusammenstellen, oder sogar etwas von uns selber ist die Information, um die es ginge. Somit würden wir dann natürlich zu ganz anderen Vorstellungen gelangen, anstatt zu politischen Ebenen zum Beispiel. Und ich weiß, das ist das allerheißeste Eisen, weil ja die Politik die heilige Kuh ist. Aber die Politik ging natürlich mit einem verbindlichen Weltbild zu Ende, das ist klar. Wenn ich nur noch Standpunkte habe, wie meine These ist, von der Analyse der Oberfläche her gesehen, dann nachher kann ich keine Politik mehr haben, sondern nur noch die individuelle Poesie, den individuellen poetischen Akt. Und das wissen wir heute sogar aus der Biologie, aus der Avancierten, dass jedes System, wenn wir System und Umwelt als eine, sagen wir, abstraktesten, aber gängigsten Formel von Luhmann zum Beispiel verwenden, dass jedes System autopoietisch ist. Und diese Autopoiesie ist nichts anderes als das, was damals Aristoteles mit der Poetik meinte, das war nämlich seine Ästhetik. Aber heute hat sich das eben umgedreht, und weil alles ästhetisiert ist, müssen wir selber wieder zu Poeten werden, dann haben wir nämlich überhaupt kein Problem mehr auch mit der Mediatisierung. Und zwar weshalb? Weil wir dann die Mediatisierung interaktiv verstehen können, weil Poiesis oder Poiein ist ein Verb im alten Griechisch und heißt nichts anderes als machen. Und wenn ich nämlich selber zum Macher werde und zum Verantwortlichen in allen Bereichen, danach kann ich nämlich auch, was ich ganz am Anfang als eine der Revolutionen bezeichnet habe, den monotheistischen Gott vergessen. Und ich sage nicht, dass dann jeder Gott ähnlich wird oder zum Gott wird dadurch, aber dann würden wir erst tatsächlich gemeinschafts- und gesellschaftsfähige Menschen, weil wir effektiv innerhalb eines interaktiven Weltbildes jetzt, das nicht mehr ein einzig von einem Zentrum her gesteuertes Weltbild wäre und selber entfalten könnten. Und dann wären wir nämlich so weit, dass sogar die Kunst sich auflösen würde. Denn die Kunst ist heute auch nichts anderes mehr als das Moment von Investition, in dem ich so viel gewinnen kann wie in keinem anderen Investitionsbereich. Und deshalb ist er in den 80er Jahren eine absolut konservative Variante der Kunst so erfolgreich geworden, weil je größer eine Leinwand war und je mehr Ölfarbe drauf war, je teurer konnte man das einem Banker verkaufen, der das wiederum als Aktie an die Wand gehangen hat und gar nicht hingeguckt hat, was da eigentlich drauf ist, nicht wahr? Und deshalb, glaube ich, gibt es eigentlich auch gar nicht mehr einen Kunstbegriff, oder müsste man den auch vergessen. Man müsste zugunsten von Intermedium, von Interaktion zu einem neuen Begriff der Poetik kommen, wo nämlich jeder, der in der totalen Mediatisierung unbewusst manipuliert, sich noch befreit, jeder zum Künstler würde, jetzt aber ganz anders als das Beuys verstanden hätte, dann könnten wir nämlich den Kunstbegriff vergessen. Dann wären wir in einem Zustand, der wirklich poetisch wäre, und ich glaube, man hätte die Chance, wir hätten die Chance, aber sie wird ja leider, wo man überall hinguckt, nicht unbedingt genutzt. Aber ich glaube auch nicht nur, dass No Future stimmt. Ich glaube aber, wenn wir nur mal eine Anstrengung machen, selber über die Dinge nachzudenken, was immer Zeit braucht, dann ist nämlich bereits schon das Nachdenken ein poetischer Akt. Und das wäre dann bereits schon die Kunst. Und ich weiß nicht genau, wie kunstvoll jetzt meine Gedanken hier waren. Ich hoffe nur, dass sie von Ihnen angeregt wurden, ihre eigenen Gedanken sich zu machen, dass das ein Vorschlag ist. Und ich danke Ihnen vielmals für die Aufmerksamkeit, die Sie mir während dieser Zeit gegönnt haben. Ich wünsche einen schönen Abend.